Ich beginne einfach mal mit Gebet und ich weiß nicht, wie es hier Sitte ist, aber ich möchte einfach nochmal mich und uns auf ihn ausrichten. Herr Jesus, wie gut, dass du selbst hier bist. Denn du hast deine Geschichte mit jedem unter uns. Und es ist deine und nicht meine und nicht diese Gemeinde, sondern du selbst, der mit jedem ganz persönlich umgeht. Danke dafür. Komm jetzt und füll diesen Raum mit deinem Geist und füll unser Herz mit deinem Geist und mit Freude an dir. Und wo innerlich Widerstände sind, wo wir uns festklammern an etwas und nicht loslassen können, Herr, dann steh du jetzt als derjenige, der auf den Wellen steht und ruft, komm. Und so wie Petrus, die diesen Schritt aus dem Boot in aller Angst gewagt hat, aber er wusste, er geht auf dich zu. So hilf du auch uns, jedem Einzelnen heute unter uns, einen Schritt auf dich zuzugehen. Raus aus dem Boot, raus aus der sicheren Gemütlichkeit, hin zu dir, der du rufst. Danke, Herr, für dein Reden. Amen.
Amen.
Ja, ich freue mich. Ich war letzten Oktober, habe ich nämlich nachgeguckt. Letzten Oktober war das, wo ich hier zum ersten Mal war und wo es schon um den Römerbrief ging. Und da war mir das Thema vorgegeben und so ist es mir heute vorgegeben, das Thema. Und das ist irgendwie immer spannend, wenn man das vorgegeben kriegt, jetzt so aus meiner Perspektive. Und ich musste gerade denken, wie interessant das ist. Gott fügt ja irgendwie alles und es gibt keine Zufälle. Ich weiß noch nicht, was das heißt für dich hier heute, dass es keine Zufälle gibt. Aber ich habe natürlich gespickt in Römer 13, um den es heute geht, um das, was vorher war. Da ging es um den Staat und Obrigkeit und Gehorsam. Alles schon besprochen, brauchen wir nicht mehr darauf eingehen. Aber ich habe auch so ein bisschen nach vorne gespickt, wo es dann heißt, es geht um die letzte Stunde. Ne? Oder wir wacht auf aus dem Schlaf. Und wenn es richtig, wenn ich mich nicht vertue, ist das nächsten Sonntag dran, wo zufällig, rein zufällig, Bundestagswahlen sind. Und dann dachte ich, und ihr habt einen Büchertisch, stand hier eben an der Wand, 23 am Samstag, dem 23. Und ich sage euch mal ganz was, es hat nichts mit der Predigt zu tun. Ich habe so ein bisschen so ein rebellisches Herz, immer mal wieder. Und interessiere mich eben auch für Dinge, ja. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber es schwirrt seit längerer Zeit Informationen herum über den 23. September, der von der Wiederkunft, von der Endzeit her, was Besonderes sein soll. Habt ihr darüber mal geredet? Wer Internet hat, schaut mal ins Internet. 23. September, wo Offenbarung 12, die Frau mit den 12 Sternen um den Kopf, die ein Kind gebiert, das soll nächsten Samstag erfüllt werden. Und da gibt's viel Spekulation. Aber wir haben ja eben auch gesungen, Jesus, der seine Braut entrückt oder so ähnlich. Ne? Also ich will nicht sagen, dass die Entrückung kommt. Ehrlich gesagt, ich glaube gar nicht, dass die Entrückung in der Form, wie das die meisten Christen glauben, kommt. Aber es könnte sein, dass was Besonderes passiert. Und ich will offen sein. Und ich glaube, das hat eine Botschaft für uns. Offen sein, wachsam sein für das, was Gott tut. Heute schon, aber auch vielleicht am Samstag oder am Sonntag oder in den nächsten Wochen und Monaten. Offen sein für das, was Gott tut. Und das betrifft ja zuerst mal uns, unser Lebensstil, unsere eigene persönliche Beziehung zu ihm, wo er uns herausfordert. Und der Bibeltext für heute, ich fange gleich an und lese ihn vor, mal schauen, ob das auch funktioniert, ist ja wunderbar. Der Predigttext, ich lese ihn aus Römer 13, die Verse 8 bis 10. Seid niemandem nichts schuldig, als nur eins, einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote wie, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was es mehr an Geboten gibt, ist in diesem einen Satz zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Also ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Soweit der Text. Die Lesung, Ulla, von dir vorher aus 1. Johannes, die hat eigentlich schon alles erklärt, könnte man sagen. Es ist wirklich alles drin, auch in diesem Text. Und doch ist es vielleicht gut, so mal ein bisschen zu reflektieren über das Thema Liebe. Es fiel mir gar nicht so einfach, gebe ich zu. Weil ich habe innerlich Angst vor etwas, was abgedroschen ist. Und das Thema Nächstenliebe, oh mei, das haben die Buddhisten auch und sie haben es alle. Und jeder, wer ist denn schon gegen Nächstenliebe? Und das Thema Liebe ist für uns ist ganz schwer geprägt. Jeder hat seine Prägung. Wir hier in Deutschland denken ja, wir sind christlich geprägt. In Wirklichkeit ist es Humanismus. Und der Humanismus, der ist ja so human, so menschlich. Und Liebe ist doch auch so menschlich. Und wir glauben doch alle, dass der Mensch im Kern gut ist. Da geht's dann schon los. Und darum wollen wir doch alle nett zueinander sein. Und ihr kennt das schon, ne? Ich merke an dem Schmunzeln eurer Gesichter, dass ihr merkt, worum das hier geht. Von der Bibel her sind wir nicht alle gut und auch nicht alle nett. Und die Aufforderung, seid nett zueinander, darum geht es nicht in diesem Text. Also es ist schwierig herauszuschälen, worum geht das denn eigentlich bei diesem Text. Als gute Deutsche, als gute Bürger dieses Landes wissen wir, dass wir alle nett zueinander sein sollen. Und wir bringen das mit, so diese vorauseilende Liebe zu jedem und allen. Und wenn irgendwo was Böses passiert, dann denken wir, ja, wir müssen ja erstmal Verständnis haben für den, was weiß ich, der die Kinder missbraucht hat oder den, der irgendwo was Böses, den Attentäter und spekulieren, ja, der hat das getan, weil wir so vorauseilend im anderen schnell das Gute sehen, so sehr das Gute sehen und irgendwie humanistisch doch meinen, immer nett sein zu müssen. Und das bezieht sich dann auch auf die Tiere. Und wie viel Liebe gibt es zu Tieren? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir haben in Mechernich ein Tierheim, ganz gerade außerhalb von Mechernich. Und das Tierheim wächst und wächst und wächst und ist reich und reicher, wohlhabender. Die Leute, und ich habe mit Menschen geredet, die gesagt haben, also an Menschen gebe ich nichts, aber für Tiere, da gebe ich. Und mein Erbe gebe ich. Und der Besitzer oder der Gründer vom Tierheim ist kenne ich auch nicht gut, aber ich kenne ihn. Und der sagte, das meiste, wovon wir leben, sagt er, sind Erbschaften. Wenn Menschen ihr Vermächtnis geben und geben alles ans Tierheim. Und dann machen die Wohnungsauflösung. Und da kommt natürlich was bei raus. Alles für die Tiere, weil wir Tiere lieben. Und das ist der Hintergrund, auf dem wir leben. Und als Christen sind wir verwirrt. Was heißt denn Liebe eigentlich wirklich? Welche Liebe ist von Gott und welche nicht? Was darf denn und was muss im Namen der Liebe geschehen und was nicht? Also das Thema Ehe für alle, ich weiß nicht, ob es hier thematisiert wurde, aber wie viel Liebe ist da drin in dem Thema, dass endlich diese Ehe für alle genehmigt wurde oder vom Staat her verordnet, nicht, aber genehmigt wurde. Und viele Leute sagen, na endlich. Was ist denn daran falsch, wenn zwei sich einfach lieb haben? Ob sie nun Männer und Männer sind, Frauen und Frauen, was ist denn daran falsch? Wir lieben uns doch. Und dann kommen diese komischen, konservativen, ewig rückwärtsgewandten und sagen, nein, das geht doch nicht. Und wir werden als homophob verschrien und so weiter und so fort. Also ich sag mal, das ist ein heißes Thema. Ich finde es völlig okay, dass der Staat das jetzt so gemacht hat. Weil es endlich den Kontrast wieder deutlicher macht, dass wir sagen, wir sind doch nicht gegen Homosexuelle. Und nicht gegen Liebe und dass Menschen sich gegenseitig lieben. Wir sind doch nicht dagegen. Das Einzige, was uns vom Staat unterscheidet, ist, dass wir die Schrift haben. Und dass vom Wort Gottes her noch andere Aspekte wichtig sind für das, was wir Liebe nennen. Und es gibt Leute, die steigen im Namen der Liebe aus ihrer Ehe aus. Richtig? Weil es einfach nicht mehr klappt und weil da jemand anders war. Und das war richtig echte, frische Liebe. Jemand anders. Das ist jetzt nicht weit draußen die böse Welt, sondern das sind wir. Ich weiß nicht, ob du dich kennst, aber ich habe mich in meiner Ehe verliebt in jemand anders. Und ich weiß, dass das geht. Und in meiner eigenen Rechtfertigung habe ich gedacht, ja, das ist doch echt und da ist Liebe und das andere und. Und Gott hat mich zurückgerufen. Ich war bei einem Seelsorger und war wirklich interessant in dem Zusammenhang. Und er sagte dann, ja, das ist so eine Sache, wenn man den Eindruck hat, du kannst mit jemand anders so gut beten. Christen. Und dann sagt er, es gibt viele, die haben sich zusammen gebetet. Versteht ihr das? Ne? Ich kann mit jemand zusammen beten. Und man kann sich auch mit jemand zusammen beten. Und unter dem Gefühl der Geistlichkeit und Liebe, wirklich Liebe, aus der Ehe ausbrechen. Vielleicht betrifft euch das alles nicht und ihr seid rein und heilig. Aber ich kenne mein Herz. Und wenn jemand unter uns ist, vielleicht auch heute, der in so einem Prozess ist, wo er das Gefühl hat, ich könnte aussteigen, dann ist dieses Thema Liebe, die Liebe erfüllt das Gesetz. Dann ist das ein aktuelles Thema. Und ich finde es wichtig, als Gemeinde ehrlich zu sein. Ich bin ja nur Gast hier. Aber ich hoffe, ihr seid ehrlich miteinander. Das Thema Liebe ist brisant. Das Thema Nächstenliebe. Wie gehen wir damit um, wenn in unserem Land jetzt so viele Ausländer kommen? Und also ich kriege ja viele Leute mit, die Gemüter erhitzen sich politisch darüber. Oft sind es Menschen, die selber kaum Kontakt haben zu Asylanten und dann von der Bedrohung der Asylanten reden. Und naja, AfD, man, das kommt jetzt alles auf uns zu nächsten Sonntag. Was dann passiert? Wie ist das mit den Asylanten? 1, wie viel Millionen und der Nachzug und das Ganze. Und sollen wir diese Menschen lieben? Ja, und was heißt das, dass wir sie lieben? Alle annehmen? Nach dem Motto, wir schaffen das? Oder nicht? Und ihr merkt das, wie brisant das Thema ist. Und als Christen stecken wir da mittendrin. Und ich kann, ich will auch nicht die politischen Dinge heute alle beantworten, aber ich will sie auch nicht ausklammern. Und ich möchte euch einen, und das ist ein seelsorgerlicher Rat, geben, aus eigener Erfahrung. Such den Kontakt zu Asylanten. 11. Gebot in der Bibel. Du sollst den Fremdling lieben. Steht sogar im Alten Testament. Jetzt nicht generell, und das ist nicht für Merkel und so, aber du, heute hier, liebe den Fremdling, dem du begegnest und den Gott mit dir zusammenbringt. Eine Person wenigstens. Den, der hier nicht zu Hause ist. Lieb ihn, nimm ihn auf, kümmere dich, sprich, such den Kontakt, Hauskreis, egal was es ist. Mach es, liebe einen Fremdling und er wird dich zurücklieben. Und die ganze Thematik der Asylanten wird sich verändern. Ich könnte da jetzt viel zu erzählen, weil wir haben natürlich einigen Kontakt zu Asylanten. Und das ist ein heißes Thema. Aber wenn man diese Menschen oder einige selbst kennenlernt, dann merkt man, was für ein Segen Gott daraus erwachsen lässt. Auch für dich, nicht für das Land. Das Land auch. Gestern im Radio hieß es, 20% haben schon Arbeit gefunden. Das stimmt. Wir haben bei uns gerade einen Iraner wohnen als Flüchtling. Der ist hierher gekommen, ist gläubig geworden, wurde letztes Jahr im Oktober bei uns in der Gemeinde getauft und wohnt im Moment bei uns zu Hause und macht eine Ausbildung jetzt als Kfz-Mensch. Kann das aber schon, weil er das im Iran schon gemacht hat und hat jetzt gerade dieses Wochenende mit seinen Brüdern, die wohnen nämlich macht in Düsseldorf auch eine Ausbildung und hat sich mit seinem Bruder abgesprochen, hat gesagt, unser Auto ist alt und krank und hat angeboten, ich nehme euer Auto nach Düsseldorf und am Samstag reparieren wir das. Die haben jetzt unser Auto und reparieren das kostenlos. Einfach nur aus Dank, dass wir zusammen leben. Und ich muss sagen, das sind so Dinge, wo man merkt, Gott ist am Werk, aber ist ein anderes Thema. Liebe geben heißt Liebe empfangen. Auf Menschen zugehen. Aber zurück zum Text. Worum geht es in dem Text heute? Das Gesetz, das wir erfüllen, indem wir lieben, Es geht um Gesetz, es geht um Schuld, ne? Der erste Satz, seid niemandem nichts. So steht das übrigens wörtlich. Ne, im höflicheren Deutsch heißt es, bleibt niemandem etwas schuldig. Im eigentlichen steht da, seid niemandem nichts schuldig. Könnte man etwas salopp heute auch sagen. Ne? Es geht um Schuldigkeit, um Gesetz und um Liebe. Und ich habe den Text gelesen und muss sagen, das war wie so ein Wiederkauprozess. Und meine erste Frage ist gleich, stimmt das? Sich ans Gesetz halten, ist das Liebe? Klingt erstmal gut, ne? Aber sich ans Gesetz halten, ist das Liebe? Die Dinge, die da Paulus erwähnt hat, du sollst nicht Ehe brechen, eben schon erwähnt ein Beispiel. Ist das Liebe, wenn du die Ehe nicht brichst? Oder ist das Zwang? Es geht ja um diese 10 Gebote, die sind euch vermutlich auch irgendwo bekannt. Ich will sie nicht alle zitieren, aber das ist so interessant. Paulus erwähnte ja einige Gebote, 3 oder 4 sind es, ne? In diesem Text. Du sollst nicht Ehe brechen, nicht töten, stehlen und nicht begehren. Also 4. Und das sind die aus der zweiten Hälfte. Ne, die 10 Gebote kann man ja einteilen in die erste Hälfte, wo es darum geht, um die Beziehung des Menschen zu Gott. Also du sollst keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Bildnis machen von Gott. Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Du sollst den Sabbat, den Feiertag heiligen. Und du sollst Vater und Mutter ehren. Und diese erste Hälfte, die redet über meine Beziehung zu Gott. Und Jesus wird irgendwann mal gefragt, und vielleicht kennt ihr auch diese Stelle, Jesus, Meister, Rabbi, was ist denn das höchste Gebot von allen? Und dann sagt Jesus, genau genommen sind es 2. Das eine ist, du sollst Gott, den Herrn, lieben. Na, höre Israel, Jahwe ist unser Gott, Jahwe allein, und du sollst Jahwe, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das ist das Erste. Übrigens, das höre Israel auf Hebräisch, Shema, ne? Shema Israel, ist das quasi Glaubensbekenntnis, das der Grundsatz, den jeder gute, fromme Jude bis heute morgens und abends betet. Shema, der Herr ist unser Gott. Gott, den Herrn lieben. Wenn wir Gott lieben, erfüllen wir das, was in den 10 Geboten diese erste Hälfte ist. Die ersten 5 Gebote werden zusammengefasst mit der Liebe Gott gegenüber. Und dann kommt, und jetzt diese zweite Hälfte der Gebote, ne, du sollst nicht töten, nicht Ehe brechen, nicht stehlen und. Und Jesus sagt dann eben auch, das zweite kommt dem ersten gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Paulus zitiert an dieser Stelle genau genommen Jesus. Und er sagt, den Nächsten lieben ist die Erfüllung dieser zweiten Hälfte der 10 Gebote. Aber nochmal, meine Rückfrage. Ist das schon Liebe, wenn du diese Gebote erfüllst? Also ganz praktisch, du sollst nicht töten. Wenn du jemand nicht tötest, heißt das schon, dass du ihn liebst? Oder persönlich ausgedrückt, gibt es jemand in deinem Leben, den du zwar nicht tötest, aber vielleicht doch nicht liebst? Du beachtest das Gebot Gottes. Ich habe ihn nicht getötet. Und irgendwie doch. Na, ihr merkt, das passt nicht ganz zusammen. Die 10 Gebote erfüllen heißt noch lange nicht jemand lieben. Manche kennen diesen Kurzfilm 6000 Punkte für den Himmel, wo dieser Mensch plötzlich stirbt und da vor diesem Anwalt oder so steht und dann sagt er irgendwie so, sie hätten doch ihre Schwiegermutter lieben sollen, ne? So, und nach dem Motto, ich habe sie doch nicht umgebracht, sagt er doch. Und dann sagt er, sie hätten sie lieben sollen. Und er geht in die Luft und sagt, was? Meine Schwiegermutter lieben? Sie haben keine Ahnung, wovon sie reden. Das geht nicht. Aber das zeigt das so ein bisschen, worum das geht. Die Gebote halten, wenn du deine Ehe nicht gebrochen hast. Schön für dich und für deinen Partner. Aber liebst du ihn oder liebst du sie, so wie Gott es für dich, es sich erwünscht, geträumt hat? Lebst du deine Ehe so, dass dieses Gebot erfüllt wird? Das ist Arbeit. Und dann merkst du auch, Liebe ist kein Gefühl, sondern Liebe geht viel, viel tiefer. Und ich habe ja eben schon von mir etwas persönlich erzählt. Meine Frau und ich, Moni, wir haben dann daraufhin sehr viel an und miteinander gearbeitet. Und Gott hat uns neue Liebe geschenkt. Und das ist großartig. Und es ist viel tiefer als das Romantische, was wir vorher vielleicht noch hatten. Diese echte tiefe Liebe, die aus Vergebung, aus Reinigung, aus der Beziehung zu Gott heraus gefüttert, genährt wird. Du stiehlst nicht, du sollst nicht stehlen. Es ist vielleicht schön, dass du nicht stiehlst. Aber ist das schon Liebe, wenn du deinem Nachbarn sein Eigentum nicht wegnimmst? Hast du Respekt für sein Eigentum? Oder vielleicht ein anderes Beispiel, vielleicht fällt einem hier was ein, wo du zwar nicht stiehlst, aber doch nicht liebst, so dass du den anderen achtest und sein Eigentum achtest. Ihr merkt, wie tief das geht. Du gibst kein falsches Zeugnis. Oh wei. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo wir vielleicht nicht direkt lügen, aber indirekt. Und ja, einfach nicht alles sagen, was wahr ist. Na, das ist bei der Steuererklärung wird das dann immer ganz sensibel, weil, naja, ich habe nicht gelogen, aber irgendwo doch. Das ist so eine Mischung aus Lügen und Stehlen, ne? Was da passieren kann in der Steuererklärung, hat auch was mit Respekt zu tun, Ehrfurcht vor Gott vielleicht, weil das Finanzamt ist nicht das Gegenüber, wo man denkt, das muss ich lieben. Nein, das fällt uns sehr schwer, die Steuer zahlen, das Finanzamt zu lieben. Aber einfach uns selbst zu erkennen, denke ich, ist wichtig. Und das 10. Gebot oder letzte, du sollst nicht begehren, was anderen gehört. Wirklich? Okay, ich gehe davon aus, dass du es nicht begehrst. Vielleicht doch. Vielleicht ganz still. Vielleicht ist es nicht ganz offensichtliches Begehren, aber vielleicht ist es dieser stille Neid oder diese Missgunst. Also wenn deinem Nachbarn, deinem Freund oder jemand anders in der Gemeinde etwas Gutes passiert, freust du dich wirklich mit ihm so in Liebe? Das wäre das, ne? Ich begehre es zwar nicht, aber eigentlich gönne ich es ihm auch nicht. Ihr merkt, wenn wir unser Herz prüfen, wie das drin aussieht. Und ich kann das letztlich dir nicht abnehmen, das Herz zu prüfen. Ich kann meins prüfen. Und ich merke bei mir selbst, Liebe ist viel mehr als nur ein Gebot erfüllen. Und wie schnell sind wir als Christen, so haben wir so eine Mentalität, dass wir uns am Minimum orientieren, dass wir sagen, okay, ich halte die Gebote. Aber das heißt leider noch lange nicht, dass du liebst. Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Den Satz kennt ihr, ne? Das ist so ein Minimalkonsens. Na, ich tu dem anderen nichts Böses, was ich nicht will, dass man mir tu so. Jesus ist... Der sagt es ganz anders. Und Jesus sagt, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihn auch. Also ganz persönlich ausgedrückt, wenn du dich über etwas freuen würdest, dass dein Bruder, deine Schwester im Glauben es dir tut, dann tust doch ihr oder ihm. Würdest du dich freuen, wenn mal öfter jemand aus der Gemeinde anruft? Dann ruf du an. Oder wenn jemand dich besucht aus der Gemeinde, dann lad ein. Oder mach selbst einen Besuch. Hast du manchmal das Gefühl, eigentlich interessieren die sich nicht wirklich für mich? Dann fang an, dich für jemand zu interessieren. Ich sage das aus Erfahrung. Also ich kenne sowohl dieses innere Grollen, keiner sieht mich, keiner liebt mich, als auch das Gefühl bei anderen. Wir haben bei uns in der Gemeinde Leute, die sind gegangen und haben nach einem Jahr dann mit mir geredet, also das war dann, ist schon länger her, aber haben geredet und gesagt, guck, ich bin weg gewesen und keiner fragt nach, keiner ruft an, keiner interessiert sich für mich. Und natürlich drückt das diese Verletztheit aus dem Wunsch, ich möchte gesehen werden, aber das Gebot Jesu ist ja, wenn du möchtest, dass jemand dir etwas tut, dann tu du es ihm. Das Gebot, wenn du denkst, in der Gemeinde, da ist der Wurm drin oder, dann erkennst du vielleicht, dass der Wurm in dir selbst ist und dass es an dir ist, einen Schritt zu tun, auf jemand anders zu. Und ich möchte dich dazu ermutigen, tu einen Schritt auf jemand zu, vielleicht auf eine Person aus dieser oder aus einer anderen Gemeinde, auf einen Christen, den du kennst, wo du denkst, eigentlich wäre der dran. Und Jesus sagt, wenn ihr wollt, dass euch jemand etwas tut, dann tut es ihm. Und geh auf ihn zu. Und wenn du das nicht kannst, auf ihn zugehen, dann kannst du ihn vielleicht einladen und sagen, komm zu mir. Ja, du hast ihn schon zweimal eingeladen. Und er hat nicht geantwortet, also erwidert und dich eingeladen. Was wäre jetzt dran? Okay, dann lädst du zum vierten Mal ein. Oder fünften. Oder sechsten. Ich wurde beim Vorbereiten daran erinnert und habe jemand heute kontaktiert. Das war tatsächlich heute Morgen mit einer kleinen WhatsApp. Einfach nur, weil ich das kenne. Man spielt den Ball jemand zu und hat das Gefühl, wird nicht angenommen, also wartet man. Bis was kommt. Nach dem Motto, ich habe jetzt meine Schuldigkeit getan. Und da ist das Problem, und das ist eigentlich genau schon der zweite Punkt, unsere Schuldigkeit ist immer da. Wir bleiben dem anderen irgendwie immer Liebe schuldig. Diese Schulden werden wir nicht los. Und Paulus sagt das. Er sagt das, das ist okay. Ansonsten keine Schulden, aber was das Lieben betrifft, die hast du immer. Und wenn du 25 Mal was gemacht hast für jemanden, Jesus sagt, nicht. Du hast wirklich recht. Das war genug. Jetzt ist der mal endlich dran. Der soll mal seinen Hintern hochkriegen und endlich mal kapieren, was der alles Gutes getan, gekriegt hat von dir und von der Gemeinde und von deiner Frau oder Mann. Sagt Jesus nicht. Er sagt, du bist schuldig. Klingt blöd. Nicht schuldig im Sinne, fühl dich schuldig, Schuldgefühle, sondern schuldig im Sinne, ja, du hast Gutes getan und guck mich an. Tu's nochmal. Du bist diese Liebe ihm oder ihr weiter schuldig. Interessant, mich hat das erinnert an die Vergebung. Ihr kennt das mit der Vergebung, wo die Jünger zu Jesus kommen und sagen, Jesus, sag mal, wie oft muss ich denn vergeben? Reicht das 7-mal? Und 7-mal ist schon ganz gut für einen, der zählt. Wenn es die gleiche Sache ist, das ist ja ein Schlagen in die gleiche Kerbe, das ist ja schon verletzend, wenn jemand immer wieder das Gleiche und 7-mal vergeben und Jesus sagt, er sagt nicht, genug hast du jetzt vergeben, jetzt wird's mal Zeit, dass der andere auch mal, macht er nicht. Jesus sagt, nimm mal so als Richtwert 490. So als Richtwert. Über den Daumen. 70 mal 7 sind 490. Und ihr merkt, wie frustrierend das ist. Und das war für die Jünger frustrierend, weil das ist richtig viel. Und das ist so viel, dass ich zwischendurch aufhöre zu zählen. Und dann bin ich vielleicht in etwa da, wo Jesus mich und dich haben will, dass wir aufhören zu zählen, wie oft habe ich schon vergeben. Und dass wir kapieren, vergeben hat was mit Vergessen zu tun. Und wir hatten unsere Gemeinde, ich meine, Werner kennt sie und andere vielleicht auch, hatten viele Verletzungen in der Gemeinde. Und ich erinnere mich an Gespräche mit Geschwistern, die gesagt haben, vergeben ja, Aber vergessen, nee. Also das steht auch nicht in der Bibel. Und ne, dann kommen so diese Argumente und die kommen von diesem Minimalnenner. Ne, das ist der Minimal. Und das haut nicht hin. 490, das heißt so sinngemäß, vergiss es. Vergeben hat mit Vergessen zu tun, ja. Wenn du vergibst, dann vergisst du, so wie Gott. Wenn er dir vergibt, dann vergisst er. Und wenn du sagst, oh Herr, vergib mir, ich habe es zum 8. Mal getan, sagt Gott, bitte? Was? Wie? Zum wievielten Mal? Ich weiß nicht, wovon du redest, weil Gott erzählt, er hat es schon vergeben. Ist das nicht toll? Das ist Gott. Und vergeben und Liebe, ihr merkt, wie eng das zusammenhängt und wie schwer das ist. Weil, das lässt sich jetzt leicht sagen, aber was kann man tun, wenn dein eigener Liebestank leer ist? Wie kannst du geben und geben und geben, wenn du nicht aufgefüllt wirst? Das geht nicht. Ist dein Liebestank vielleicht leer? Und gerade in der Gemeinde, wenn man miteinander lebt und der Liebestank ist leer und dann wissen wir zwar diese Prinzipien und lesen uns diese Bibelstellen an den Kopf und versuchen sie uns gegenseitig ins Herz hineinzulesen, aber es haut nicht hin, weil wenn viele Menschen mit einem leeren Liebestank zusammen sind, die können sich nur verletzen. Durch was tun und durch nichts tun. Und Gemeinden können sich zugrunde richten durch leere Liebestanks. Wie schaffst du das, dass dein Liebestank gefüllt wird? Oder im Bild vom Tanken oder vom Kaufen ausgedrückt, wo kaufst du deine Liebe? Wo kriegst du deine Liebe her, wenn dein Tank leer ist? Und wenn du sie von Menschen erwartest, ist es schwierig. Und das ist ganz, ganz schwer, gerade in Gemeinden, wo wir miteinander leben. Wir erwarten immer von Menschen was. Und wir müssen immer wieder neu diese Erwartung ans Kreuz bringen und sagen, wenn mich jemand verletzt hat, okay, Jesus, du verletzt mich nicht. Du bist es. Kaufe deine Liebe. Tank dich auf bei Jesus. Jesus ist das Maß für Liebe. Dein Maß. Jesus ist der, der deinen Liebestank füllt. Nicht Menschen. Und wenn das vielleicht das ist, was du heute hören musst, dann nimm das mit nach Hause. Gott kann dich vollmachen mit Liebe, füllen mit Liebe durch Jesus. In Römer 5, ich habe mal geguckt, auch bewusst, wo steht im Römerbrief was über Liebe. So viel ist das gar nicht, aber das sind knackige Verse und das hier ist einer. Gott erweist seine Liebe zu dir darin, dass Jesus für dich gestorben ist, als du noch ganz weit weg warst. Da hat Gott schon in dich investiert. Und das war nicht mit investieren und da kommt was raus, sondern er hat dich hier einfach geliebt. Egal wie du warst und egal wie du bist, einfach geliebt. Jesus ist ein Freund von Sündern. Jesus liebt Sünder. Und wenn du Sünder bist, dann weißt du eins, Jesus liebt dich. Und er liebt dich nicht so nach dem Motto, naja, ich weiß schon, was ich aus dir machen kann. Ich beiß die Zähne zusammen und hab Geduld. Nein, Jesus liebt, weil er liebt. Weil er nicht anders kann. So liebt Jesus dich. Tank dich voll bei Jesus. Lass dich lieben von Jesus. Das hat was mit Identität zu tun. Und dich neu als Geliebten von Jesus zu erkennen, das ist so überwältigend und so wichtig. Und das füllt deinen Tank. Das ist zu groß, um das jetzt zu erörtern, aber es ist so wichtig, dass du deine Identität nicht aus der Liebe von Menschen, auch nicht deiner Eltern oder deines Partners oder deiner Kinder beziehst, sondern dass du deine Liebe von Jesus her holst, dass du dort auftankst, dass du auf Jesus schaust und siehst, wie er dich voll Liebe anschaut. Das brauchst du, das brauche ich. Dass wir uns von Jesus lieben lassen und auftanken bei ihm. Und dann erfährst du, und das ist tatsächlich etwas, was man erfahren kann, dass die Liebe ausgegossen wird. Das Gefühl, ich bin geliebt, ist das, was Menschen die Tränen aus den Augen treibt. Wenn sie das erkennen, wenn du erkennst, wie groß Jesu Liebe heute für dich ist, dann brichst du zusammen über deine eigenen Lieblosigkeit. Nicht im Sinne von, du brichst zusammen und es ist alles kaputt, sondern dann brichst du zusammen mit all deinem Stolz, all deinem Rechnen, mit all dem, du brichst zusammen, weil Jesus dich liebt. Und wenn er diese Liebe ausgießt, das steht auch in Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Und das Wort für ausgießen ist das Wort, das Jesus verwendet beim Abendmahl, wo er sagt, mein Blut, das ausgegossen wird für viele. Das gleiche, dasselbe Wort, die Liebe Gottes wird ausgegossen in dein Herz, in dein Leben durch den Heiligen Geist. Hast du das schon mal erlebt? Dass Gott dich überrascht, überfällt, überschwemmt mit Liebe und du spürst, dass du einfach so angenommen bist. Das ist das Ausgießen des Heiligen Geistes. Und ehrlich gesagt, ich glaube, wir brauchen das. Dieses neue Ausgießen des Heiligen Geistes. Und wir haben Angst, ich weiß das. Ich kenne mich selbst, ich kenne unsere Gemeinde, ich kenne eure Gemeinde nicht, aber ich lese so ein bisschen, habe den Eindruck, der Heilige Geist, immer wenn er kommt, ich meine, ich hätte das im Oktober auch schon mal so irgendwie erwähnt, dass wir Angst haben vor dem, was der Heilige Geist tun könnte, wenn er wirklich die Kontrolle übernimmt. Weil es so ein, ja, das ist so ein Ausgießen und ich sag mal, Ausgießen, das ist so ähnlich wie, ich tue meinen Mund weit auf und lass ihn mich füllen. Ich mache das nicht selbst. Und wir haben Angst als Christen, diese Kontrolle zu verlieren und als Gemeinde wirklich mal dem Heiligen Geist zu erlauben, erfüll uns, erfüll mich neu. Und ich kann euch nur ermutigen, erlaubt es ihm. Die Liebe Gottes, wenn sie wirkt, weil die Liebe Gottes tut Wunder und sie tut Wunder in deinem Leben und durch dich in dem Leben von anderen Menschen. Und es passiert was, dass diese Liebe dann plötzlich kein Gesetz mehr ist. Und diese Gebote, die du erfüllst, sind nicht Gebote, sondern es ist viel mehr als Gebote erfüllen. Und das, denke ich, ist das Geheimnis von diesem Römer 13, wo es heißt, die Liebe erfüllt das Gesetz, weil, mal ehrlich gesagt, ihr habt ja den Römerbrief schon studiert. Was sagt Paulus im Römerbrief über das Gesetz? Nicht viel Gutes. Was? Nicht viel Gutes. Das Gesetz, wozu ist das Gesetz da? Um uns die Sünde zu zeigen. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich diesen Bibelvers habe. Nee, es gibt einen Vers, auch in Römer 5, wo es heißt, das Gesetz ist erst nachträglich dazugekommen. Warum? Damit die Sünde noch deutlicher sichtbar wird. Damit wir unsere Sünde erkennen. Dafür ist das Gesetz da. Jetzt übertrag das mal auf diesen Vers. Die Liebe erfüllt das Gesetz. Ja, Moment. Das Gesetz ist doch dafür gegeben, dass ich meine Sünde erkenne. Ja, das stimmt. Und dieses Gebot, liebe deinen Nächsten, wozu ist das da? Doch nicht, damit du deinen Nächsten liebst, sondern damit du erkennst, ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Das Gesetz ist dafür gegeben, dass du merkst, ich kann es nicht halten. Ohne Töten, ohne diese Gesetzesbrüche. Ich kann nicht leben. Sie sind in mir drin. Und das Gebot, liebe deinen Nächsten, wozu hat Jesus oder wozu hat Gott das gegeben? Damit du und ich erkennst, ich kann es nicht. Und ich glaube, das ist der wichtigste Schritt heute. Dass du merkst, ich kann nicht lieben. Und das ist nochmal was ganz Ehrliches von mir. Ich bin ja in der Gemeinde und die Gemeinde ist gewachsen und ich kümmere mich um viele Menschen, manchmal zu viele und ich merke, ich kann diese Menschen nicht lieben. Ich kann nicht lieben. Ich kann freundlich und nett sein, ich kann mit ihnen beten, aber ich kann sie nicht lieben. Ich bin eigentlich so im innen drin bin ich zwar nett, aber irgendwo lieblos. Und das klingt jetzt vielleicht doof und manche werden sagen, ach, der Ralf ist nett oder so, aber im Kern stimmt das, weil die Liebe Jesu habe ich nicht. Und wenn du meinst, du bist nett, dann ist das nett, aber nicht die Liebe Jesu. Und wenn du das Gebot hörst, liebe deinen Nächsten, dann ist das Beste, was du tun kannst, und das ist vielleicht so der letzte Gedanke, zu kapitulieren. Zu sagen, ich hab sie nicht, Herr, diese Liebe. Und wenn es dein Partner ist, dann sag ihm, sag Gott, ich hab die Liebe nicht. Sei ehrlich. Tu nicht so, als ob du selber Christ sein kannst und lieben kannst, weil Jesus hat ja geliebt. Und was würde Jesus tun? Kennt ihr dieses Bändchen? What would Jesus do? Ja, Jesus, was du tust, ich tue es jetzt auch. Das funktioniert nicht. Das ist Nachmachen. Und wirklich, der Kern unseres Glaubenslebens ist dieser Satz. Kapitulation. Und wenn du heute das eine mitnimmst, aus diesem kleinen Vers aus Römer 13, zu verstehen, ich kann es nicht, dann ist viel gewonnen. Nur wer kapituliert, siegt. Und vor Jesus, vor Gott zusammenbrechen und ehrlich werden und sagen, ich pack das nicht. Und ich muss euch sagen, ich erlebe das täglich in unserer Gemeinde, in meinem Leben, im Umgang mit meinen Kindern, mit meiner Frau, dass ich sage, Herr, ich kann es nicht. Und dann merke ich, das, was hier davor war, dass plötzlich etwas in mich hineinfließt und ich weiß nur eins, das ist nicht von mir. Es gibt einen Satz in dem Buch Kraftvolles Christsein von Maya Thomas, steht der ganz vorne drin. Und den Satz, den habe ich als letzten Gedanken, den ich dir ganz persönlich mitgeben will. Wahre Buße sagt, ich kann nicht. Buße ist nicht zu sagen, ey, sorry, Gott. Wieder falsch gelaufen, dumm gelaufen. Das ist nicht. Buße heißt zu sagen, ich kann nicht. Und das brauchst du täglich. Und wahrer Glaube sagt, Christus kann. Ich kann nicht, aber du kannst. Und egal, was deine Herausforderung ist im Bereich Liebe, dieser Satz kann dir helfen, im Leben mit Jesus zu sagen, Herr, ich kann nicht und ich versuch's nicht. Und wenn du diesen Menschen lieben willst, mit dem ich jetzt schon 12 Jahre verstritten bin, Herr, ohne mich, aber mit dir. Wenn du ihn lieben willst, Herr Jesus, das sage ich öfter mal, dann sage ich, Herr Jesus, wenn du ihn lieben willst, dann lieb du ihn durch mich. Nicht ich. Lieb du ihn. Ich kann das nicht. Aber wirklich so ganz ehrlich. Und dann kommt Jesus und dann passieren Dinge. Und mir ist es so oft passiert, dass dann Dinge aus meinem Mund kommen und manchmal praktisch. Und ich denke, huch, wer ist das? Es ist Jesus. Amen.